Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Ein langer, frustrierender Tag bei der Arbeit mit viel Stress. Was macht ihr dann, um wieder bessere Laune zu bekommen?
Sie stellen sich vor, Sie kommen nach Hause, haben jetzt die Option, entweder Hausaufgaben zu machen oder Ihre Steuererklärung und haben dann als Alternative, Sie könnten jetzt ein Computerspiel spielen. Wenn das immer wieder durchlaufen wird, kann es dazu kommen, dass dieser Kreislauf immer selbstständiger wird. Mein Verhaltensrepertoire wird immer enger, es wird immer automatischer. Obwohl Sie sich vornehmen, möglicherweise nicht zu spielen oder mal einen Tag auszusetzen, schaffen Sie das nicht. Sie greifen zur Spielkonsole, zu Ihrem Handy oder Ähnliches und spielen trotzdem, obwohl Sie sich vorgenommen haben, weniger oder nicht zu spielen.
So kann das dann passieren, dass man nach und nach in eine Abhängigkeit gerät. Computerspielsucht ist mittlerweile eine anerkannte Diagnose. Wir haben heute im Hörsaal zwei Vorträge für euch. Im ersten geht es darum, wie es passieren kann, dass man abhängig wird von Computerspielen. Im zweiten Vortrag geht es dann um die positiven Seiten des Computerspielens. Es geht darum, wie wir durch Gaming lernen können, wie Spiele dazu beitragen, durch Spaß, Wissen und Können zu vermitteln. Unser erster Redner ist Patrick Bach. Er ist Neurowissenschaftler und Suchtmediziner. Sein Vortrag hat den Titel Gaming – Vom Lifestyle zur Sucht. Er hat ihn am 31. Januar 2025 gehalten im Technoseum Mannheim.
Was wir sehen, ist, dass Spielen sehr prävalent ist in unserer Gesellschaft. Über die Hälfte der Personen zwischen 6 und 69 spielen. Männer und Frauen ungefähr gleich häufig und wir sehen eben das Durchschnittsalter jetzt bei ca. 38 Jahren. Das heißt, es ist kein Jugendphänomen mehr, sondern es ist breit in der Gesellschaft angekommen. Trotzdem ist natürlich insbesondere aus Sicht des Suchtmediziners die Population der Kinder und Jugendlichen, die zum ersten Mal in Kontakt kommen mit Spielen und das natürlich auch so eine gewisse Herausforderung darstellen kann, etwas Neues zu tun. Und wie gehe ich damit um? Eine besonders interessante und auch vulnerable Population. Weshalb ich Ihnen Zahlen mitgebracht habe aus einer großen Längsschnittstudie der Kollegen am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf gemeinsam mit der DRK, die über jetzt einige Jahre schon eine Kohorte von Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren immer wieder untersucht hat und geschaut hat, unter anderem, wie viel spielen die denn. Die durchschnittliche Spieldauer an einem Wochentag betrug 2021 dann 109 Minuten im Schnitt und die aktuellen Zahlen liegen nur leicht darunter, 98 Minuten. Das heißt, 1,5 Stunden im Schnitt pro Tag spielen Kinder und Jugendliche. Jetzt ist Spielen, Gaming, erstmal überhaupt nichts Problematisches. Das ist nicht pathologisch, aber es kann problematisch werden und ich komme gleich nochmal darauf zurück, wie wir das definitorisch besser auch beschreiben können und was Kriterien sind, um zu sehen, ist es ein problematisches Verhalten. Das haben die Kollegen hier auch angeschaut und sie sehen eben insbesondere in dieser Kohorte von Kindern und Jugendlichen, dass über die Jahre hinweg zwar fluktuieren, aber zuletzt immer noch circa 11% dieser Population sogenannte riskante Nutzungsmuster gezeigt haben. Riskant in dem Sinne, als dass das Gaming fortgeführt wurde, obwohl schon psychosoziale Konsequenzen, Folgen eingetreten sind, die eben mal adaptiv waren, zum Beispiel Schulabsentismus oder ähnliches. Und 4,3% zeigen pathologische Nutzungsmuster. Das heißt, würden die Kriterien einer Suchterkrankung erfüllen. Das möchte ich mit Ihnen jetzt ein bisschen genauer beleuchten, wie wir uns aktueller Wissensstand vorstellen, wie es von einer Nutzung, also vom Gaming, über einen schädlichen Gebrauch hin zu einer quasi abhängigen Nutzung, also einem Phänotyp, den wir als abhängig beschreiben würden, kommen kann. Aktueller Stand der Wissenschaft, der Evidenz ist, dass wir das als dynamischen Prozess am besten begreifen können. Das heißt, wir können uns hier auf dem Kontinuum nach oben und unten bewegen als Individuum. Das heißt, ich kann zwar Probleme entwickeln und möglicherweise auch abhängige Verhaltensweisen, ich kann aber durch geeignete Gegenmaßnahmen auf dem Kontinuum auch wieder nach unten und die Kontrolle zurückerlangen. Später dazu mehr. Was ich Ihnen gezeigt habe, ca. 58% der deutschen Bevölkerung spielt, 10% zeigt eine problematische Nutzung. Und 1,1 bis 1,6%, wenn wir auf die Gesamtkohorte der Deutschen schauen, also nicht nur auf Kinder und Jugendliche, erfüllen die Kriterien einer Abhängigkeit. Das ist mir hier auch ganz wichtig zu sagen. Gaming ist mittlerweile auch von der Weltgesundheitsorganisation, von der WHO, als Gaming Use Disorder oder im Deutschen Computerspielstörung als international anerkannte Krankheit angesehen und definiert. Das heißt, es gibt von internationalen großen Konsensus unter Wissenschaftlern, dass Gaming Use Disorder, die Computerspielstörung im Deutschen, eben eine Erkrankung ist, eine psychische Erkrankung, eine sogenannte Verhaltenssucht. Und es gibt nun auch ganz klare Kriterien, wie man das erfassen kann oder woran man festmacht, wann eben Gaming nicht mehr Lifestyle ist, sondern problematisch oder sogar abhängig. Problematische Nutzung, das habe ich Ihnen vorhin schon kurz berichtet, ist gekennzeichnet durch negative Konsequenzen. Das heißt, ich spiele weiter, möglicherweise auch immer mehr, obwohl es schon negative Konsequenzen hat. Und das können verschiedene sein. Psychosozial, wie Schulabsentismus, schlechte Noten, Verpassen von Terminen im beruflichen Kontext und vieler mehr. Für eine Abhängigkeit sind zwei weitere Kriterien obligat. Das heißt, Sie müssen alle drei dieser Kriterien erfüllen, um quasi nach Verständnis der WHO und uns Wissenschaftlern abhängig vom Spielen zu sein. Das ist zum einen eine beeinträchtigte Kontrolle über das Spielen. Das heißt, obwohl Sie sich vornehmen, möglicherweise nicht zu spielen oder mal einen Tag auszusetzen, schaffen Sie das nicht. Sie greifen zur Spielkonsole, zu Ihrem Handy oder Ähnliches und spielen trotzdem, obwohl Sie sich vorgenommen haben, weniger oder nicht zu spielen. Und es kommt zu einer übermäßigen, fast schon dauerhaften Beschäftigung sozusagen im Gedanken mit Spielen oder spielbezogenen Dingen. Also ich denke immer dran, wann bin ich endlich aus der Schule raus, wann kann ich wieder spielen, was muss ich als nächstes in dem Spiel machen. Also in gewisser Weise eine gedankliche Voreingenommenheit. Das sind, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Kriterien, die eben gemeinsam mit dem Spielen trotz negativer Konsequenzen charakterisieren, welche Verhaltensmuster wir als problematisch bis eben süchtig klassifizieren würden. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, mir Ihnen weiterzubringen, es ist eine international anerkannte Diagnose mittlerweile. Jetzt kann man natürlich sagen, Gaming, ja, das ist nur Verhalten, da kann ja nicht so viel passieren. Das ist ja jetzt nicht Kokain, Heroin, keine Droge. Ich bin Suchtmediziner, habe also auch viel mit stoffgebundenen Abhängigkeiten zu tun. Möchte Sie aber sensibilisieren, dass auch Verhaltenssüchte, in dem Fall Computerspielen, negative Folgen durchaus haben kann und die sind zum Teil gravierend. Wir sehen ganz klar, und ich werde Ihnen später da noch Beispiele zeigen, dass es bei Personen zu hirnstrukturellen und hirnfunktionellen Veränderungen kommt, die quasi parallel zu dem sind, was wir auch bei vielen Abhängigkeitserkrankungen für stoffgebundene Süchte, also Alkohol, Kokain, Heroin sehen. Zudem kommt es meistens eben durch ein reduziertes Ausmaß der Bewegung zu Übergewicht, muskuloskeletalen Komplikationen und vieler mehr. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich aus Sicht des auch Psychiaters eben sehr, sehr relevant, kommt es eben zu psychosozialen, aber auch psychischen Folgen, die teilweise wirklich gravierend für das Leben der Betroffenen sind. Zum einen eben natürlich, ich habe es schon erwähnt, Probleme bei Arbeit im Alltag sozusagen Verpflichtung wahrzunehmen, also Schulabbruch, Jobverlust, Schlafstörung, das berichten mir Patientinnen und Patienten, die sich beraten lassen bei uns sehr, sehr häufig als etwas, dass sie überhaupt keinen geregelten Schlafrhythmus mehr haben. Eine soziale Isolation ist möglich und eben, und das ist eben für uns auch sehr bedeutsam, es kommt häufig zu einer Verstärkung begleitender psychischer Erkrankungen wie Angststörung, Depression, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom und vieler mehr. Auch erhöhte Suizidalität, wenn auch nicht sehr ausgeprägt oder nicht so ausgeprägt wie bei anderen Erkrankungen, wird beobachtet. Das ist sicherlich fürs pathologische Spielen und da gibt es gerade aktuell eine große Lancet-Publikation noch viel bedeutsamer. Aber auch hier etwas, was wirklich maßgeblich und tiefgreifend in das Leben von betroffenen Personen eingreifen kann. Und nur weil kein toxischer Effekt einer Substanz im Spiel ist, heißt das nicht, dass Computerspielen nicht sehr negative Konsequenzen haben kann. Ich möchte kurz mit Ihnen, und ich möchte Sie damit nicht erschlagen, aber doch kurz versuchen, Ihnen näher zu bringen, wie stellen wir uns theoretisch vor, wie es zu einem initial, ich sag mal, normalen alltäglichen Verhalten einer Aktivität, die erstmal angenehm ist, dazu kommen kann, dass sich hier eine Sucht entwickelt. Und wie vieles begreifen wir es mittlerweile als Kreislauf. Das heißt, ein Kreislauf von Verhalten, Reaktion und Veränderung der Wahrscheinlichkeit, dass Verhalten auftritt. Sie können sich vielleicht vorstellen, wir haben hier in dem Bereich interne und externe Auslöser und folgende affektive kognitive Reaktion. Sie stellen sich vor, Sie kommen nach Hause, haben jetzt die Option, entweder Hausaufgaben zu machen oder Ihre Steuererklärung. Möglicherweise beides nicht sehr hedone Aktivitäten und haben dann als Alternative, Sie könnten jetzt ein Computerspiel spielen. Das tun Sie. Und Sie merken vielleicht dabei, während Sie spielen, das ist ja belohnt, das ist ja schön, da mache ich tolle neue Erfahrungen, ne? Man entdeckt neue Welten, also es ist erstmal sehr, sehr positiv und überhaupt nicht schlimm. Das führt aber eben dazu, dass wir gewisse Belohnungserwartungen ausbilden. Das heißt, ich habe eine gewisse Erwartung. Wenn ich in ähnlichen Situationen, ähnliche Zustände widerspiele, was passiert dann? Ja, das war sehr angenehm. Dann tue ich das wieder. Was hier passieren kann, wenn das immer wieder durchlaufen wird, und ich komme später noch dazu, dass natürlich sowohl Eigenschaften der Person als auch Eigenschaften der Spiele sicherlich das Ganze formen, kann es dazu kommen, dass dieser Kreislauf immer selbstständiger wird. Und die Verhaltenskontrolle, also das bewusste Entscheiden darüber, möchte ich überhaupt spielen, also so eine bewusste Entscheidung, immer mehr nachlässt und ich immer automatischer spiele. Das heißt, ich denke gar nicht mehr nach, ich komme nach Hause, lege meine Tasche ab, setze mich vor die Playstation, den Computer oder was auch immer und denke überhaupt nicht mehr reflektiv darüber nach, ist es denn wirklich das, was ich jetzt tun möchte, was sind meine Alternativen? Das heißt, mein Verhaltensrepertoire quasi wird immer enger, es wird immer automatischer und das Computerspielen sozusagen findet automatisiert statt und dient dann im Verlauf nicht mehr so sehr der belohnenden Effekte, das ist dann für die Betroffenen gar nicht mehr extrem angenehm, sondern primär der Kompensation von beispielsweise negativen emotionalen Zuständen. Also ich weiß zum Beispiel, ich muss jetzt die Steuererklärung bald abgeben, aber ich habe überhaupt keine Lust drauf, das macht mir jetzt irgendwie Stress. Wie kann ich das lösen? Meine Belohnungserwartung ist, ja, wenn ich jetzt spiele, dann kann ich das zumindest eine Zeit lang ausblenden. Das löst natürlich das Problem nicht, also ist nicht adaptiv, aber es ist sozusagen hier dann verankert in dem Kreislauf. Das zu der theoretischen Grundannahme, die mittlerweile, und da komme ich gleich dazu, auch relativ gut empirisch belegt ist. Und zwar zeigen sich, und da möchte ich nicht alle Prozesse benennen, aber hier einige Schlüsselbereiche, drei wichtige Prozesse auf dem Weg von flexiblen Verhalten, Computerspielen hin zu problematischen, abhängigen Verhalten. Das ist zum einen der sogenannte Attentional Bias, also eine Aufmerksamkeitsverschiebung hin zu spielassoziierten Reizen, die immer für mich deutlicher sind, schneller wahrnehmbar als nicht spielassoziierte Reize, eine sogenannte Cue-Reactivity, also Reizreaktivität und Craving, also ein Verlangen zu spielen, was eben bei Personen, die damit mit Computerspielen Probleme entwickelt haben oder abhängige Verhaltensweisen zeigt, deutlich ausgeprägter ist. Das heißt, wenn ich spielassoziierte Dinge sehe, dann reagiere ich da sehr stark drauf und bekomme möglicherweise mehr Lust zu spielen. Und eben auch habituelle Verhaltensweisen, das heißt Verhaltensmuster, die immer automatischer stattfinden, das heißt sich der bewussten Reflexion und Kontrolle gar nicht mehr so unterstellt sind, sondern sehr, sehr automatisch stattfinden. Sie sehen hier oben den Bereich, den ich kurz angeschnitten habe, Eigenschaften der Person. Das heißt, natürlich ist das nicht für jede Person gleich. Sie haben auch gesehen, nicht alle Personen, die spielen, bekommen Probleme oder entwickeln sogar eine Computerspielstörung. Das heißt, auch Eigenschaften der Person tragen natürlich relevant dazu bei. Und hier möchte ich Ihnen kurz Befunde darstellen einer großen Meta-Analyse von über 150 Studien mit über 115.000 Personen, die untersucht wurden. Und möchte Ihnen einfach nur illustrieren, dass Faktoren verschiedenen Bereiche der Persönlichkeit wie Neurotizismus, aber auch Sensation Seeking, das heißt der Suche nach Neuem, nach etwas, was sozusagen ich noch nicht kenne, oder Reward Responsiveness als Belohnungs sozusagen ansprechen, also wenn ich sensitiv auf Belohnung anspreche, mit einem erhöhten Risiko einer Computerspielstörung assoziiert ist. Das ist keine Kausalität, das heißt nicht, weil ich neurotisch bin, entwickle ich eine Computerspielstörung, aber mein Risiko durch oder während des Computerspielens ein höheres Risiko dafür zu haben, ist gegeben. Auch Eigenschaften der Psyche haben einen signifikanten Zusammenhang gezeigt, hier vor allem Ängstlichkeit, Zwanghaftigkeit und auch Gefühl der Einsamkeit. Biologische Faktoren, männliches Geschlecht, auch hier wieder ganz wichtig, das ist keine Kausalität, also ich werde nicht computerspielsüchtig, weil ich männlich bin, aber ein Mann zu sein, geht mit einem erhöhten Risiko einher, eine Computerspielstörung zu entwickeln oder zu haben. Und sozialer Kontext, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir Menschen leben ja in einem psychosozialen Zusammenhalt und hier sind Faktoren vor allem der Peer Group, also meiner Freunde, um es vielleicht so zu beschreiben, wo es möglicherweise zu Viktimisierung oder fehlendem Anschluss kommt, der familiäre Kontext, Konflikte in der Familie, Protektionismus, Bevormundung, aber auch interpersonelle Faktoren, also in der Interaktion mit anderen wie Angstverbindung und Sensibilität gegen Zurückweisung, Dinge, die mit einem erhöhten Risiko einer Computerspielstörung assoziiert sind. Das heißt, Sie sehen hier, sehr viele Faktoren können dazu beitragen, warum Individuen unterschiedlich sozusagen mit dem Computerspielen umgehen oder auch unterschiedliche Probleme entwickeln. Natürlich gibt es auch die andere Seite. Es gibt ja nicht nur die Person, sondern es gibt auch das Spiel, also was wir tun. Es gibt ja eine riesen Spannbreite. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was wird denn am häufigsten gespielt, dann sind das natürlich die sogenannten Blockbuster-Spiele, also die Spiele, die von den großen Unternehmen, von den großen Publishern sozusagen produziert werden und die natürlich am ehesten einen ja, Unterhaltungsanspruch haben und natürlich den Anspruch haben, sich gut zu verkaufen und sozusagen auch dann den entsprechenden Unternehmen Geld einzubringen. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Einige Faktoren, und das ist sicherlich nicht extensiv, wo es ganz gute Evidenz gibt, dass die auf Seiten der Spiele das Risiko erhöhen können, dass sich dadurch eine Computerspielstörung entwickle, sind sogenannte Dark Patterns oder Deep Dark Patterns, das heißt Dinge der Spieldesign oder der Spielmechanik, die ein exzessives Spielen fördern oder sogar sehr glücksspielähnlich sind. Das kann sein, ich habe hier nur einige Beispiele, tägliche Belohnung oder Grinding. Das heißt, ich muss sehr, sehr lange spielen, sehr viel, um eine Belohnung zu erreichen. Das heißt, das fördert natürlich, dass ich sehr lange im Spiel bin und möglicherweise exzessiver spiele, als ich eigentlich möchte. Auch Pay to Win, also Geld einzusetzen, um schneller voranzukommen oder Dinge zu erreichen, ist ein Mechanismus, ebenso wie eine eigene Spielwährung, die beispielsweise eingesetzt werden kann, um Gewinne zu erspielen, die sehr nah aus Sicht des Suchtmediziners am Glücksspiel sind. Und manchmal ist die Grenze wirklich verschwimmt da. Was in einigen europäischen Ländern auch dazu geführt hat, dass Dinge wie Lootboxen, also Schatzkisten in den Spielen, die man mit Echtgeld freischalten kann, mittlerweile sogar dort verboten sind. Das heißt, da wurde politisch schon gesehen, dass das ein Problem sein kann. Weitere Faktoren wie soziale Pyramidensysteme oder Verpflichtungen, das heißt, dass ich eine gewisse Druck auch verspüre, da mitzumachen, weil nur wenn wir in der Gruppe sind, dann können wir überhaupt erreichen, können natürlich dazu führen, dass ich mehr spiele, als ich möglicherweise sonst getan hätte. Sogenannte Dinge wie Besitztumseffekte, also auch die Illusion, Dinge zu besitzen, seltene Gegenstände, legendäre Schwerter oder Schilde oder was auch immer, die sind ja nicht real, aber können natürlich, wenn die in so ein Spiel eingebaut sind, dazu führen, ich möchte das unbedingt haben, ich möchte es nicht verlieren, möglicherweise auch gekoppelt mit einer künstlichen Verknappung. Das können auch Zeitlimits sein. Das heißt, nur heute kann ich das freispielen, führen dazu, dass ich möglicherweise mehr spiele, als ich eigentlich vorhabe. Ich möchte kurz mit Ihnen noch exemplarisch auf die Neurobiologie der Computerspielstörung eingehen. Und ich hatte ihn eingangs bereits erwähnt, wir sehen hier eben ganz klare Parallelen zu den stoffgebundenen Abhängigkeiten, was uns zeigt, dass das eben so eine relevante und auch kritische Erkrankung sein kann. Hier am Beispiel der sogenannten Reizreaktivität, also der Reaktion auf mit dem Spielen assoziierten Reize. Das kann man sozusagen sichtbar machen, wie unser Gehirn darauf reagiert, mit sogenannten funktioneller Kernspintomographie, das heißt einer Magnetresonanztomographen, der untersucht, wie stark ist das Gehirn zu gewissen Zeiten durchblutet. Was die Wissenschaftler hier gemacht haben, ist, sie haben Personen aus der Bevölkerung, gesunde Personen und Personen mit Computerspielstörungen Bilder gezeigt von Computerspielen, also zum Beispiel deren Spielavatar oder Videos von Spielen und haben untersucht, wie reagiert ihr Gehirn darauf. Und was man gesehen hat, und das ist sehr ähnlich zu Patientinnen und Patienten mit Alkoholabhängigkeit oder ähnliches, und Sie sehen hier ein buntes Leuchten, Sie schauen von oben aufs Gehirn, Sie sehen eine erhöhte Aktivität, alles was rot und gelb ist, ist hochreguliert bei Personen mit Computerspielstörungen im Vergleich zu gesunden Personen. Und Sie sehen, und das dürfen Sie mir jetzt glauben, hier insbesondere im Bereich des Belohnungssystems, was wir anatomisch als Striatum charakterisieren können, und eben auch hier im hinteren Bereich der occipitalen Cortices, die vor allem für die visuelle Aufmerksamkeit zuständig ist, deutlich erhöhte Aktivität. Also ein deutlich sensibleres Ansprechen oder Reagieren auf mit dem Computerspielen assoziierten Reize. Ich hatte es schon erwähnt, genau das Gleiche sehen wir für substanzgebundene Abhängigkeiten. Und diese veränderte Gehirnaktivierung hängt mit einem erhöhten Verlangen zu spielen zusammen. Das heißt, Personen, die hier eine erhöhte Aktivierung zeigen, haben auch mehr Lust zu spielen. Das heißt, können nicht so gut regulieren anscheinend. Ich könnte Ihnen viel, viel mehr zu dieser Neurobiologie sozusagen erzählen. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz sagen, dass wir auch für die anderen Bereiche, die ich vorhin angeschnitten habe, das heißt die Aufmerksamkeitsfokussierung, den Attentional Bias, aber eben auch für diese automatischen habituellen Verhaltensmuster mittlerweile sehr gute neurobiologische Befunde sehen. Auch hier wieder Veränderungen in Gehirnnetzwerken, wie wir sie bei stoffgebundenen Abhängigkeiten sehen, bei Personen mit Computerspielstörungen als Hinweis darauf. Es gibt Veränderungen im Gehirn, die diesen Prozessen und diesen Veränderungen in der Erkrankung zugrunde liegen, die eben sehr, sehr ähnlich sind zu dem, was wir bei anderen Abhängigkeiten sehen. Jetzt möchte ich aber mit einer etwas positiveren Tone enden und möchte Ihnen hier kurz den Ausblick in die Therapie geben. Denn ich hoffe, Ihnen quasi vermittelt haben zu können, dass die Computerspielstörung eine Erkrankung sein kann. Wir haben mittlerweile klare Kriterien. Es ist klar definiert von der Weltgesundheitsorganisation als Erkrankung anerkannt. Wir haben aber natürlich auch mittlerweile gute therapeutische Möglichkeiten. Das heißt, Personen, die betroffen sind, kann mittlerweile vor allem durch psychotherapeutische, verhaltenstherapeutische Maßnahmen, und Sie sehen hier einige Beispiele an den verschiedenen Bereichen, die hier auftreten können, wie beispielsweise eben erhöhtes Verlangen zu spielen, aber eben auch Eigenschaften der Person, die eine Selbstunsicherheit beispielsweise sein kann. Gibt es therapeutische Verfahren, die hier effektiv angreifen können? Und es gibt mittlerweile immer mehr Therapiestudien, die eben die Wirksamkeit belegen können. Das heißt, Computerspielstörung ist eine relevante Erkrankung, die zu wirklich dramatischen psychosozialen Folgen für Betroffene führen kann. Sie ist aber behandelbar. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also im Diskurs sollten wir darüber sprechen. Und wir sollten auch, glaube ich, die Behandlungsangebote und Beratungsmöglichkeiten für Betroffene weiter erhöhen, damit denjenigen, die eben davon betroffen sind, geholfen werden kann. Und damit bin ich am Ende meines Vortrages und danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Das war der Neurowissenschaftler Patrick Bach über das Suchtpotenzial von Computerspielen. Er hat seinen Vortrag am 31. Januar 2025 im Technoseum Mannheim gehalten, beim Kolloquium Gaming, Kompetenz oder Sucht. Und dort hat auch unsere zweite Rednerin ihren Vortrag gehalten, den ihr jetzt hört. Linda Breitlauch ist Professorin für Game Design an der Hochschule Trier. In ihrem Vortrag erzählt sie, wie Spiele uns helfen können, mit Fehlversuchen richtig umzugehen, Physikformeln zu lernen oder die Geschichte Ägyptens zu entdecken. Ihr Vortrag hat den Titel Gaming als Training – Chancen und Kompetenzen in der digitalen Spielwelt.
Ich würde Ihnen vielleicht so als ganz kleine Einführung gerne mal so ein bisschen die Games-Branche vorstellen. Was ist das überhaupt? Also bekannt ist natürlich immer der Entertainment-Games-Markt. Über den wird auch gesprochen, über den wird auch gesellschaftlich sehr viel gesprochen, denn das ist ein großer Markt weltweit. Ungefähr um die 160 Milliarden. Und es ist nur die Software, da reden wir noch gar nicht von Konsolen oder PCs. Also wir sind in Deutschland ungefähr der dritt- bis viertgrößte Absatzmarkt der Welt tatsächlich. Leider aber ein sehr kleiner Entwicklermarkt. Das heißt, die Spiele, die in Deutschland hergestellt werden, ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Die viel größeren Prozentsätze kommen eigentlich aus anderen Ländern, USA, Frankreich und so weiter. Wir haben also noch drei andere Märkte, die allerdings nicht so sichtbar sind, aber umso interessanter, weil sie große Potenziale bergen. Der ganze Bereich Serious Games und Serious Gaming, ich sage gleich mal dazu, wie wir das so ein bisschen voneinander unterscheiden. Und natürlich der Bereich Gamification, der ein relativ bekannter Begriff geworden ist, obwohl es ihn schon sehr lange gibt, der kommt nämlich aus dem Marketingbereich, als Pokémon rauskam, auch dazu später ein bisschen mehr. Und ein Bereich, der fast immer untergeht, und das ist eigentlich fast schon der spannendste, neben Serious Games in meinem Forschungsgebiet, das ist das Thema Technologietransfer. Denn wir entwickeln auch eine Menge Software, aber auch Hardware, von denen andere Branchen auch ganz gezielt profitieren können. Dazu dann natürlich später mehr. Also, das Medium Computerspiel ist neben seiner ökonomischen Bedeutung, die ja mit diesen hohen Beträgen weltweit, die sie erzielen, die Umsätze, die sie erzielen, sicher nicht zu verachten ist und deswegen auch natürlich häufig darüber diskutiert wird, natürlich auch noch eine ganze Menge andere Funktionen, nämlich angefangen sozusagen damit, dass sie ein Kulturgut sind. Spiele, analoge Spiele, kennen Sie alle, wir haben schon über Brettspiele gesprochen und so weiter. Auch Spielzeuge aus der Antike sind natürlich bekannt, sind eigentlich auch schon als Kulturgut durchaus wahrgenommen worden, aber waren nie so präsent. Computerspiele sind auch Kulturgut. Tatsächlich erst seit 2009 durch einen Beschluss im Bundestag, der Computerspiele dadurch auch förderfähig gemacht wurde. Was für uns als Branche natürlich und als Kulturschaffende wichtig ist, denn wenn gerade Studierende gerne mal in andere Bereiche schauen wollen als dieser, ich sag's mal, Mainstream, also als Unterhaltungsspiele, sondern eben zum Beispiel Spiele für Kinder machen, Serious Games machen, wir machen therapeutische Spiele, also Spiele zur Therapie, zur Unterstützung, dann gab es sehr lange für sowas gar keine Fördermittel und dann werden sie halt nicht produziert. produziert, weil sie sich sozusagen nicht ausreichend verkaufen würden, um diese Produktionskosten wieder reinzunehmen. Denn die Spieleentwicklung ist durchaus eine relativ teure Angelegenheit. Das muss ich gleich vorneweg schicken. Computerspiele sind in erster Linie erstmal multimediale, immersive, also sprich, man kann dort schon eintauchen. Und sie sind vor allem interaktive Kunstwerke, was sie vielleicht von anderen Kunstformen unterscheidet, und zwar sogar signifikant, denn ich kann Mitautorin werden in einem Spiel, wenn es um Stories geht. Ich kann aber auch mich einfach in Welten aufhalten und dort Dinge erleben, die ich vielleicht in einem anderen Kontext oder zumindest nicht auf diese Art erleben kann. Sie beeinflussen inzwischen deutlich andere Medien, also sind popkultureller Teil unserer Welt geworden. Insofern auch, dass es ästhetische oder auch Raumkonzepte gibt, die sich aus den Computerspielen inzwischen ableiten oder sie auch gegenseitig referenzieren. Wir haben Spiele, wie ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht kennen, es ist ein sehr berühmtes Brand von Ubisoft, eine sehr große Spielefirma. Und die machen seit vielen Jahren Assassin's Creed, und es ermöglicht mir in Prinzip in der Geschichte mich zu bewegen. Das ist aus Assassin's Creed Origins, wo man auf eine Pyramide klettern kann, als eins von tausenden von Dingen, die ich tun kann zu Zeiten von Kleopatra. Und begegne dort eben wie in einem Museum virtuellen Figuren, die in dieser Zeit tatsächlich gelebt haben. Und weil dieses Spiel eigentlich, oder diese Spiele eigentlich so ab 16, 18 sind, haben sie gesagt, es ist eigentlich schade, wir haben so viel dafür recherchiert. Vielleicht haben sie sogar mal die Geschichte gehört, dass die Kirche in Paris, Notre Dame, wieder aufgebaut wurde, und zwar nach einem Modell, was tatsächlich von Ubisoft aus einem Spiel stammte, was sie dort gebaut haben. Das heißt, sie sind sehr stark, referenzieren sie historische Ereignisse und Welten. Das heißt, man kann diese Dinge vielleicht auch für etwas anderes nutzen. Und dann haben sie kurzerhand sozusagen den Teil, wo ich den Assassinen spiele, rausgenommen aus dem Spiel und es zur Verfügung gestellt, um es zum Beispiel in Schulen oder Schülern und Schülerinnen anzubieten, damit sie sich mit Geschichte beschäftigen können, in so einer Art Sightseeing-Modus. Denn die Datenbank dahinter ist sehr, sehr, sehr umfangreich und man kann tatsächlich eine ganze Menge über Geschichte lernen. Aber wir haben natürlich wie in anderen Medien auch die Möglichkeit, in utopische, aber vielleicht auch dystopische Zukünften zu schauen und Menschen zu begleiten in einer durchaus fiktionalen, aber möglicherweise auch dramatischen Welt. Oder auch in einer wunderschönen und verträumten Welt, wie in diesem Spiel Journey. Oder, um wieder auf ein bisschen Dystopisches zu kommen, wie in einem Spiel Fallout, was wie viele andere inzwischen sehr gesellschaftskritisches Spiel ist, denn es geht darum, uns sozusagen vor einer schlimmen Zukunft eines Atomkriegs zu bewahren. Und das wird hier adressiert und referenziert, so dass wir also auch viele Spiele inzwischen haben, die uns wirklich gesellschaftlich reflektieren. Beispielsweise, und das ist ein Thema, was ich auch sehr gerne in meinem Masterkurs begleite, es gibt Spiele, die warnen uns inzwischen vor Umwelt-Klimakollapsen, vor den Sünden, die wir da so manchmal begehen. Und inzwischen ermahnen sie uns sogar auch an unsere eigene Vergangenheit. Ein Spiel zu The Darkest of Times in Deutschland produziert, vor 2 Jahren auf den Markt bekommen, führt uns sozusagen zurück in die Zeit zwischen 1933 und 1945 und bringt uns ganz konfrontativ sozusagen in die Situation, als Widerständler im Dritten Reich zu spielen, und wir bekommen sozusagen mit, welchen Hürden die Menschen damals ausgesetzt waren, welchen Gefahren und welchen Schrecken. Und tatsächlich ist gerade dieses Spiel interessant, weil es einen anderen Zugang, einen neuen Zugang tatsächlich für Kinder und Jugendliche findet, wie ich auf der Gamescom vor 2 Jahren, als das Spiel vorgestellt wurde, auch gemerkt habe. Das heißt, zusammengefasst, Computerspiele bieten vielfältige Welten. Man kann sie also nicht über einen Kamm scheren. Sie sind sehr, sehr vielfältig, wie viele andere Medien und Kulturgüter auch. Sie bilden Gemeinschaften online, was häufig nicht so gesehen wird, denn sie verbinden sich ja online miteinander, diese Gemeinschaften. World of Warcraft wurde eben schon genannt, ein sehr typisches sogenanntes MMO, Massively Multiplayer Online Roleplaying Game, in der sich, zumindest vor ein paar Jahren war das sehr thematisiert und wir werden es wahrscheinlich gleich nochmal hören, wo sich Menschen weltweit sozusagen miteinander verbinden, um gemeinsam miteinander zu spielen. Aber auch offline treffen sich viele diese Anhänger bestimmter Spiele, zum Beispiel auf der Gamescom, und sich dort ebenfalls zu verbinden. Vielleicht noch zu Deutschland ein paar Zahlen, was vielleicht ganz interessant sein kann. Jeder zweite Deutsche spielt inzwischen, rein statistisch gesehen. Und interessanterweise, jeder vierte ist auch schon über 50 Jahre, also die sogenannten Silver Gamer, würde ich sie vielleicht mal nennen. Ich zähle mich mit dazu, von daher. Natürlich geht es in erster Linie um Spaß oder Unterhaltung, aber es gibt auch, und das ist von der Forschung inzwischen eine ganze Weile schon begleitet, unter anderem zum Beispiel von der Charité, auch Nebeneffekte. Ja, also ich will natürlich nicht grundsätzlich sagen, das betrifft grundsätzlich alle Spiele, aber es betrifft tatsächlich einen Teil von Spielen, wo man nachweisen konnte durch Forschung, dass sie bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen. Gedächtnisschulung, Motorik, Aufmerksamkeit, kognitive Fähigkeiten und sogar Verbesserung sozialer Kontakte. Das muss, wie gesagt, nicht für alle Spiele gelten, aber es gibt einschlägige Studien dazu. Und interessant ist dabei, dass sie angefangen hatten, Studien zu erstellen über Unterhaltungsspiele, gar nicht etwa über das Thema Serious Games. Man konnte einen deutlichen Anstieg unterschiedlicher kognitiver und motorischer Fähigkeiten und sogar, und das ist die Studie der Charité aus dem Jahr 2011, die hochinteressant ist, sogar einen Anstieg der Intelligenz. Und das heißt, man könnte sich fragen, wenn doch Unterhaltungsspiele schon, wenn sie richtig eingesetzt und nicht zu sehr konsumiert werden, also nicht über die Maßen konsumiert werden, sie auch tatsächlich einsetzen, für vielleicht so wie Assassin's Creed im Unterricht, warum dann eigentlich noch Serious Games? Also vielleicht mal zur Übersetzung, was sind eigentlich Serious Games? Ja, wenn man das Wort ins Deutsche übersetzt, dann klingt das wie ernste Spiele. Ist eigentlich keine gute Übersetzung. Deswegen vielleicht mal so einen kleinen Definitionsversuch. Serious Games sind, es können analoge Spiele sein, aber eigentlich benutzen wir den Begriff nur für digitale oder überwiegend für digitale Spiele, die zu dem Unterhaltungsfaktor hinaus, also darüber hinaus quasi, auch einen ernsthaften Zweck verfolgen. Das können zum Beispiel im Bereich therapeutische Spiele, wo ich jetzt gerade ein Forschungsprojekt gemacht habe, therapeutische Spiele für Seniorinnen, das war ein Stiftungsprojekt der Carl Zeiss Stiftung, wo wir Spiele für therapeutische Zwecke, insbesondere im Aphasiebereich, umgesetzt haben. Man kann im Gesundheitsbereich tatsächlich sehr viel machen. Damit haben wir eigentlich gerade erst angefangen, wenn man so will, also erst so seit 10, 15 Jahren forschen wir in Deutschland auch in diesem Bereich. Und man muss halt dabei darauf achten, anders als reine Unterhaltungsspiele sollen Serious Games den Spielenden bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten mitgeben. Und die müssen natürlich auch evaluiert werden. Und das heißt, das macht die Entwicklung natürlich auch noch teurer. Denn man muss ja wissen, ob das, was man eigentlich damit erreichen will, zum Beispiel den therapeutischen Effekt, ja dann auch später nachweisen können. Wenn der nicht erreicht wird, dann darf man sich eigentlich auch nicht Serious Games nennen oder therapeutisches Spiel. Und das sind ziemlich lange Prozesse, zum Beispiel auch um eine medizinische Anerkennung zu bekommen. Worum geht's letzten Endes? Wir versuchen quasi Schlüsselqualifikationen des Spielens auf andere Lebensbereiche zu übertragen. Wir wollen spezielle Kompetenzen fördern, die dann ganz gezielt bestimmte Anwendungsgebiete referenzieren. Im therapeutischen Bereich, glaube ich, relativ gut nachvollziehbar. Das ist zum Beispiel im Sprachlernbereich, im ergotherapeutischen Bereich und so weiter. Da kann man das wirklich ganz gut nachweisen. In bestimmten anderen Feldern ist es immer ein bisschen schwieriger. Aber es geht darum, dass diese spielimmanenten Belohnungsprinzipien, denn ein gutes Spiel, und ich bin ja Game Designerin und mein Job ist es, gute Spiele mitzuentwickeln, hoffentlich, die eben auch Spaß machen, Spielfreude entwickeln und diese Freude dann zu übertragen, sozusagen auch in die Welt der Bereiche, wo Serious Games angewendet würden. Und da sollen sie dann die Kompetenzen unterstützen, die vermittelt werden sollen, die, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig sein können. Und die Wirkung, die wir dabei sehen, ist, oder die wir erhoffen, wenn wir das entwickeln, sind, dass wir die intrinsische Motivation nutzen, der jeweiligen Zielgruppen, um im Grunde genommen die Nachhaltigkeit zu unterstützen. Das heißt, in dem Moment, wo Menschen gerne spielen, es mag sicher Menschen geben, bei denen das nicht der Fall ist, aber wir gehen zumindest bei Kindern und Jugendlichen davon aus, dass sie sehr gerne spielen und eine intrinsische Motivation mitbringen. Und das ist auch nachvollziehbar, denn Spielen ist ja erst einmal nichts anderes als Lernen. Und die Belohnung aus dem Spiel und die Belohnung aus einer bestandenen Herausforderung im Spiel ist ja im Grunde genommen genau das, was wir als Lerneffekt sehen. Und das heißt, deswegen kann man eigentlich hier eine gute Übertragung hinbekommen, denn wir müssen dabei natürlich darauf achten, dass die Konsequenzen niemals außerhalb des Spiels oder des Spielkontextes wirken. Das heißt, wenn ich meinen Studenten sagen würde, wenn ihr bei diesem oder jenem Spiel, was hatten wir eben, Time Stories oder was auch immer, gewinnt, bekommt ihr eine 1 und wenn ihr verliert, bekommt ihr eine 6. Das würde natürlich nicht funktionieren, denn sie sind ein tolles Lern- und Trainingsmittel. Wir nutzen sie aber in der Regel nicht, um Wissen abzufragen, so wie in so einem Quiz, sondern nur, um Wissen zu vermitteln oder Kompetenzen zu vermitteln, wie man sich das im therapeutischen Bereich sehr gut vorstellen kann. Da wollen wir ja auch niemanden bestrafen. Probehandeln gehört dazu als Methodik des Problemlösens. Und Probehandeln führt dann auch zu Selbstvertrauen. Das ist für einen Lernprozess extrem wichtig, dass wir sozusagen nicht verurteilen, wenn es jemand nicht gleich kann, nicht gleich weiß, sondern sagen, hat nicht geklappt, aber probier's nochmal. Und das in einem geschützten Raum. Das heißt, wir können individuelles Lernen ermöglichen und wir können es personalisieren. Und der andere Aspekt, dass dieses Feedback-System eines Spiels, dass man sozusagen aus dem Spiel, aus dem Regelwerk heraus eine Antwort quasi bekommt, ob man die Aufgabe erfolgreich gelöst hat. Und diese Form der Selbstwirksamkeit können wir natürlich sehr, sehr gut unterstützen in Computerspielen. Und das bedeutet, wir können das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu bestehen, unterstützen. Ich nehme mal einfach hier an dieser Stelle ein, zwei Beispiele. Das ist ein Spiel, das ist in Österreich entwickelt worden, unterstützt vom damaligen Familien- und Bildungsministerium, das nennt sich Ludwig, ist auch heute noch zu haben und es wurde entwickelt für Schulen, um den Physikunterricht zu unterstützen. Das heißt, in diesem Spiel verbergen sich alle, der komplette curriculare Inhalt eines Physikschuljahres. Was man aber spielt, ist, man spielt im Grunde genommen einen kleinen Roboter, der abgestürzt ist. Und sein Raumschiff ist kaputt und jetzt müssen wir es reparieren. Und ich habe Schülerinnen und Schüler gesehen, die wirklich die Klingel nicht mehr gehört haben, weil sie dieses eine Problem gerne noch lösen wollten. Anders als das vielleicht sonst der Fall ist, wenn im Physikunterricht die Klingel klingelt. Vielleicht noch eine kleine Unterscheidung, wie ich sie am Anfang gemacht habe. Wenn wir über Serious Games sprechen, dann sprechen wir über Spiele, die explizit für einen solchen Kontext entwickelt wurden, evaluiert wurden und dann auch eingesetzt werden können. Was wir aber eben sehr oft auch sehen, und es ist eben auch wieder wie in Assassin's Creed, wie ich es eben gesagt habe, dass es auch die Möglichkeit gibt, und viele Schulen nutzen das inzwischen auch, Spiele, die es bereits gibt, in einen pädagogischen Kontext zu stellen und wirklich auch mit in den Unterricht einzubeziehen. Ich denke, Minecraft haben vielleicht alle schon von ihm mal gehört, mindestens Kinder. Minecraft gibt es schon seit sehr langem. Es ist im Grunde genommen wie ein riesengroßes virtuelles Lego, in dem man sehr, sehr, sehr viel machen kann. Und man kann damit unglaublich viel machen. Man kann das im Erdkundericht einbinden und so weiter. Es gibt eine Menge Spiele, die sich wirklich gut einbinden lassen. Das heißt, existierende Unterhaltungsspiele in einen pädagogischen Kontext zu setzen. Da müssten wir vielleicht politisch noch ein bisschen mehr dran arbeiten, dass das noch besser sozusagen kommuniziert wird. Es gibt eine Stiftung, die nennt sich Stiftung Digitale Spielkultur, die sitzen in Berlin und die machen genau sowas. Die geben Ratgeber raus für Eltern, für Pädagoginnen und machen im Grunde genommen gute Analysen über Spiele, in welchem Bereich sie gut einsetzbar sind. Denn Computerspiele haben ja in der Regel eine Altersfreigabe. Das heißt, sie dürfen natürlich nur eingesetzt werden, wenn sie von der Altersfreigabe für die Klasse auch geeignet sind. Also man kann im Grunde genommen einsetzen, auch diesen Bereich der Entertainment Games und nutzen. Man kann natürlich den Nachteil auch sehen, ich sagte ihn eben schon, die Wirkungen sind natürlich nicht evaluiert hinsichtlich der Lernwirkung, aber da tut sich im Moment, wie gesagt, im Bereich ziemlich viel, also im Bereich Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie das besser einschätzen können. Vielleicht noch ein letztes kurz zum Thema Gamification, das hatte ich ja eben schon eingangs angesprochen. Das ist ein Begriff, der wird gerne genutzt, um sozusagen spielerische Aspekte aus dem Spiel rauszunehmen und den Alltag mit irgendwas zu belohnen. Ich denke, Sie kennt alle sowas wie Rabattkärtchen oder Meilen sammeln oder sowas. Es ist eigentlich ungefähr die Abwandlung davon. Sie tun etwas und dafür werden Sie belohnt im echten Leben. Gibt es eine ganze Menge Beispiele, auch analoge Beispiele, wo man eine Rolltreppe verkleidet hat mit Klaviertasten, beziehungsweise eine Treppe neben der Rolltreppe, damit die Leute mehr die Treppe laufen und sich dann freuen, wenn die Treppenstufen klingen, Und tatsächlich funktioniert sowas auch ganz gut. Man muss es gut gestalten. Wir können aber auch tatsächlich Spiele entwickeln, oder es gibt Spiele, die so eine Art Gamification-Aspekt haben. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, vor ein paar Jahren war das ein unglaublich großer Hype, Pokémon Go, ist eine ganz alte Marke. Die gibt es schon ewig lange, man geht raus und fängt kleine Tiere, virtuell, ne, die kann man nur übers Handy sehen, weil sie dann über so eine Art Augmented Reality Technologie sichtbar werden im Handy und dann fängt man die ein. Und tatsächlich, als das damals rauskam, das muss so 4-5 Jahre her gewesen sein, sind meine Studenten marodierenderweise durch die ganze Stadt gelaufen und ich habe meine eigene Stadt nicht wiedererkannt, aber es war sehr, sehr nett und sehr schön, weil sich alle gegenseitig Tipps gegeben haben. Sehr interessant fand ich dann damals, dass man das ausgelesen hat, die Menschen, die solche Handbändchen trugen, damals hießen sie noch Jamboon und so, das war vor Apple Watch, dass die Leute plötzlich sehr viel mehr rausgegangen sind, sich viel mehr bewegt haben. Und das heißt also letzten Endes ihre Gesundheit gut getan haben, obwohl das gar nicht unbedingt die Absicht war. Vielleicht noch ein wirklich spannender Aspekt, den will ich Ihnen nicht vorhalten. Das ist einer, der auch relativ unbekannt ist, nämlich das Thema Games for Science. Was Sie da sehen, kann ich Ihnen eigentlich auch nicht so genau erklären, weil das ist Proteinfalten. Proteinfaltung ist etwas, was ist wirklich nur was für hochausgebildete Spezialisten. Und da geht es eben um Forschung im Bereich Proteine, um Krankheiten zu entdecken und Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Und da kamen ein paar Mediziner auf die Idee, daraus ein Spiel zu machen, nämlich indem Proteine gefaltet werden und mit einer bestimmten Game-Mechanik belohnt werden. Das Spiel heißt Folded, also falte es. Und sie haben das dann den Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt weltweit, hatten auch eine sehr große oder haben bis heute eine sehr große Community von Spielenden. Und sie haben eine Aufgabe reingestellt, das war 2011. Sie suchten nach einem mitverantwortlichen Wirkstoff für die Krankheit AIDS. Da haben sie bereits seit 10 Jahren nach geforscht und haben es nicht gefunden. Und es hat 10 Tage gedauert. Da hatten sie ein Ergebnis. Man nimmt also sozusagen die menschliche Intelligenz und Kreativität und verbindet sie mit einer hochwissenschaftlichen Aufgabe. Und dann kann man plötzlich zu Ergebnissen kommen, die dann eben auch der Wissenschaft dienen. Sie kennen das ganz einfach, vielleicht aus diesem, wenn Sie manchmal so ein Capture angeben müssen, wo Sie sagen müssen, klicken Sie auf alles, was eine Ampel ist. Das ist eigentlich nichts anderes als das, nur ein bisschen komplexer. Das Thema Technologietransfer, ich sprach es eingangs an, Computerspiele können Komplexität verständlich machen. Ich versuche das mal vielleicht zu vergleichen mit dem, was im Chemieraum passiert, wenn ich ein Molekül zeige vorne mit ein Modell aus Holz, ja. Da versuche ich zu erklären, wie funktioniert ein Molekül, obwohl dieses Modell aus Holz natürlich kein Molekül ist. Und das ist das, was wir mindestens im Serious Games Bereich versuchen. Wir möchten Komplexität verständlich machen. Wie funktionieren zum Beispiel Wirtschaftskreisläufe? Muss man es immer so komplex machen, wie es in der Welt ist? Wir haben Komplexität, die wir manchmal nicht begreifen. Wir können es aber so runterbrechen, dass es für uns erkennbar ist. Wir können branchenübergreifende Lösungen entwickeln in verschiedenen Bereichen, also technologische Innovation. Und ich nenne da vielleicht einfach mal das Thema VR-Brille, was vielleicht nicht in der Games-Branche entwickelt wurde, sondern in Instituten, in wissenschaftlichen Instituten und auch teilweise in der Filmbranche, aber dann letzten Endes den Durchbruch geschafft hat, eben über die Games-Branche. Ein anderes Beispiel, was vielleicht auch noch ganz interessant ist und mal zeigt, wie kann Spieletechnologie in ganz anderen Branchen wirken. Zum Beispiel in der Architektur oder Städtevisualisierung. Das ist eine Software, die generiert aus Daten, nämlich OpenStreetMap-Daten, 3D-Modelle, die den Grundriss entsprechen und die dann im Grunde genommen innerhalb von Sekunden, Minuten, je nachdem, welchen großen Teil man einer Stadt generiert, kann sie dann semi-prozedural quasi mit bestimmten Algorithmen dann also überarbeiten. Das heißt, man kann sagen, das Haus soll so aussehen, hat diese Fenster und so weiter, solange man die Daten dafür hat. Und am Ende, das ist der Kornmarkt in Trier, kann das dann so aussehen. Nicht advanced modelliert, nichts davon, sondern alles prozedural generiert. So wie wir es mit den Game Engines, in denen wir unsere Spiele entwickeln, eben auch machen, die inzwischen für sehr viele Visualisierungen genutzt werden, sogar zum Teil bereits im Film- und Kinobereich, was sie dann schon gar nicht mehr erkennen als solches. Genau, ich brauche einfach eine kurze Zusammenfassung. Also wir haben im Bereich Entertainment Games, da geht es eben darum, dass wir vielfältige Dinge in vielfältigen Genres erleben können, zum Zwecke der Unterhaltung, möglicherweise aber auch vielleicht für den Einsatz zu veranschaulichen in anderen Kontexten. Der ganze Bereich Serious Games, auch in der Forschung, nicht nur in der Entwicklung, benimmt wichtige Funktionen im Bereich Wissensvermittlung, innovative Lernmöglichkeiten, zum Beispiel individualisierbare Lernmöglichkeiten, aber vor allen Dingen auch das Thema Training und Simulation. Nämlich komplexe Szenarien, zum Beispiel wird es eingesetzt in der Luftfahrt oder in der Stadtplanung, im Risikomanagement und kann auch soziales Engagement unterstützen. Und zuletzt das Thema Innovationstreiber, das ist ein sehr großer Bereich. Ich habe nur ein bisschen Technologie gezeigt, aber es gibt noch viel mehr. Es gibt das Thema innovative Geschäftsmodelle. Da ist sehr viel entwickelt worden, was dann wieder auf andere Branchen einzahlt und eben innovative Technologien in sehr vielen Bereichen. Zum Schluss möchte ich noch einen alten Herrn zitieren mit diesem Zitat, was mir einfach sehr gut gefällt. Das Gegenteil von Spiel ist nicht Ernst, sondern Wirklichkeit, sagte Sigmund Freud. Und so ist es und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Das war die Game Designerin Linda Breitlauch über die positiven Lerneffekte, die Computerspiele haben können. Sie hat ihren Vortrag am 31. Januar 2025 gehalten im Technoseum in Mannheim.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.